Episode 318 Softwareentstehungsprozess.
iSend2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage.
Heute habe ich Matthias Künzli bei mir im Podcastgespräch aus der Schweiz. Ich denke, das wird man gleich hören. Er ist Softwareberater und Coach. Hallo Matthias.
Hallo Götz. Ja, freut mich, dass ich da dabei sein kann.
Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
Ja, sehr gerne. Ja, bevor ich 2016 meine eigene Firma gegründet habe und jetzt eben im Coaching und Consulting im Softwarebereich unterwegs bin, habe ich mal ganz ursprünglich eine mechanische Grundausbildung gemacht, habe dann Ingenieurstudium gemacht, damals noch Richtung Elektronik und Regeltechnik und habe dann sehr, sehr viel im Softwarebereich gearbeitet, in verschiedenen Rollen als Entwickler, als Projektleiter, dann auch als Führungskraft. Und dann eben, wie gesagt, habe ich dann 2016 meine eigene Firma gegründet und heute berate ich Unternehmen in der Beherrschung von komplexen Softwareprojekten. Einerseits aus organisatorischer Prozesssicht, aber auch dann, wenn es ganz konkret um Softwareprodukte geht, um da Struktur reinzubringen, die Architektur zu bewerten, zu optimieren. Das sind so die Bereiche, in denen ich mit meinen Kunden arbeite.
Genau, und das ist im Grunde ja auch das Thema unserer Unterhaltung heute. Softwareentstehungsprozesse, Softwareentwicklungsprozesse. Aber vielleicht gehen wir nochmal, und das finde ich auch spannend, weil du durchaus einen, ich würde sagen, ähnlichen Hintergrund hast wie ich. Einerseits sehr starken Softwarefokus, aber andererseits eben dann eine Ingenieursausbildung. Und deshalb mal so dieser Schritt zurück zu den allgemeineren Produktentstehungsprozessen. Was ist in deiner Wahrnehmung, was sind da die großen Herausforderungen, die Produktentstehungsprozesse vielleicht im Kontrast zu Produktionsprozessen mit sich bringen?
Ja, grundsätzlich ist es halt schon so, dass so bei Produktentwicklung halt so dieses Thema Anforderungsmanagement, Requirements zu erfassen, das ist eigentlich immer so das Hauptthema. Oder man versucht dann relativ schnell ein Produkt zu entwickeln, dann hat man ja irgendwie eine vage Idee, man schafft es dann aber auch nicht, irgendwie da wirklich genau zu definieren, ob das dann wirklich auch die Kundensicht abdeckt. Das ist so die Hauptherausforderung dann schon mal zu Beginn, oder? Was ich das denke, ich denke, das kennst du wahrscheinlich auch bei deinen Kunden, oder?
Ja, und ich glaube, im Software-Kontext haben wir die vielleicht noch größere Herausforderung, wenn ich es jetzt mal mit einem Auto vergleiche, der das Auto kauft, in der Regel fährt das auch. Der die Software kauft, ist nicht notwendigerweise nachher, der sie auch nutzt.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist genauso. Und ich meine, im Softwareumfeld ist es ja so, da gibt es ja eigentlich schon mit dieser agilen Vorgehensweise gibt es ja schon auch so diesen sogenannten Product Owner. Wenn man zum Beispiel Scrum macht, das sollte ja dann eigentlich der sein, der eigentlich das Produkt ownt, der irgendwie verantwortlich ist, zu definieren, wie das Produkt aussehen soll und der dann auch die Inputs für die Entwicklung gibt. Aber häufig kann man ja da nicht wirklich von Ownership sprechen, sondern das sind dann halt auch interne Leute, die dann mehr oder weniger gut auch die Kunden kennen. Und deshalb hinkt einfach das Ganze ein bisschen, oder? Und das ist zwar eine gute Idee, so einen Product Owner zu haben. Ursprünglich war auch mal die Idee, so ein Customer on Site, oder? Dass man einfach wirklich auch den Kunden involviert in die Entwicklung. Und das passiert aber ganz, ganz selten. Und deshalb hat man eigentlich diese Kundensicht dann eigentlich nicht wirklich in den Projekten drin im Normalfall.
Ja, was ergibt sich dann da aus deiner Sicht da draus? Was passiert dann? Was sind dann die Folgen?
Ja, die Folgen sind halt, ich meine, dass man dann zwar was entwickelt, was dann nicht ganz eigentlich den Anforderungen des Kunden entspricht und das merkt man dann halt irgendwie erst relativ spät, oder? Was natürlich so ein bisschen abgefangen wird mit dieser iterativen und inkrementellen Entwicklung, das ist sicher auch gut, oder? Wenn man da die Chance hat, dann auch wirklich in solchen Inkrementen das auch mal einem realen Kunden zu zeigen oder auch Kundenvertretern, die dann einfach auch mal was ausprobieren, die mal irgendwie schon eine Vorversion oder so ein Prototyp mal ausprobieren können, dann kann man das natürlich ein bisschen abdecken damit. Aber es ist alles andere als effizient und effektiv natürlich, oder? Weil es kann dann sein, dass dann halt Dinge entwickelt werden, die halt so nicht wirklich verstanden, gebraucht oder wirklich auch sinnvoll sind für den Kunden. Und dann dreht man dann halt hier nochmals Ehrenrunden.
Ja, und ich glaube, gerade auch diese Runden, die man dann dreht, bringen ja durchaus ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Wobei ja manchmal, so nehme ich es auch wahr, so habe ich es in meinem früheren Leben wahrgenommen, Software ist ja gleich geändert.
Ja, genau, das ist auch so ein ganz spezieller Glaubenssatz, würde ich schon fast sagen. Ich meine, das stimmt natürlich, oder? Ich meine, auch Software, also im Sinne von Soft, irgendwie weich, irgendwie schnell änderbar, das stimmt grundsätzlich. Das Problem ist aber eigentlich, dass auch eine größere Software braucht eine Struktur. Das braucht eigentlich wie auch ein mechanisches Teil, braucht eine Konstruktion, sage ich dann auch. Oder ich meine, man spricht dann im Softwareumfeld von einer Softwarearchitektur. Und so eine Softwarearchitektur, das bestimmt natürlich dann so ein Produkt und die ganze Entwicklung sehr massiv. Und wenn man jetzt nicht wirklich die Anforderungen kennt oder nicht die richtigen Anforderungen hat, wenn man beginnt und da so eine Struktur eigentlich erstellt, dann bedeutet das halt, dass dann vielleicht auch sehr viel später auch die ganze Konstruktion, die ganze Struktur der Software wieder geändert werden muss. Und dann ist dann tatsächlich sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig. Also da würde ich dann nicht mehr davon sprechen, dass das sehr, sehr einfach ist, weil es eben Software ist.
Wenn wir uns jetzt nochmal auf das Thema Kunde konzentrieren, wie kommt man aus dem Dilemma raus? Oder hat es jetzt wirklich was mit dem Thema Software zu tun? Oder sind es vielleicht, also sehr spekulativ, sind es andere Gründe?
Ja, ich denke, man muss das ein bisschen unterscheiden. Meine Erfahrung ist, ich meine, dass das reine Anforderungsmanagement, Anforderungen zu erfahren von den Kunden, da gibt's mittlerweile schon auch viele Firmen, die das eigentlich recht gut machen. Oder ich meine, das ist das einfach, dass man auch versteht, was da wirklich gebraucht wird. Ich meine, das ist so der reine Teil. Oder was dann aber bei Software sehr, sehr speziell ist, ist, dass halt Software auch meistens sehr einen langen Lebenszyklus hat, dass eben Software eben auch eine Veränderung unterworfen ist. Oder ich glaube, da unterscheidet sich es eben auch, ob ich da irgendwie eine Elektronik, eine Hardware, eine Mechanik oder irgendein mechanisches Gebilde entwickle. Da wird dann irgendwie, da kann es vielleicht sein, dass gewisse Dinge, da man noch dran schrauben kann oder erweitern kann mit Steckplätzen bei Elektronik, aber bei Software ist eigentlich dann wirklich auch normalerweise die Idee, dass das sehr, sehr lange lebt, dass das weiterentwickelt werden soll, dass da vielleicht auch irgendwie Betriebssysteme da ersetzt werden, also Dinge, die da irgendwie darauf aufgebaut sind. Und das ist halt dann die Schwierigkeit, da irgendein System zu bauen, das dann eben auch diese Zukunftsfähigkeit wirklich auch unterstützt und dass man dann nicht irgendwo nach ein paar Jahren an der Stelle steht und sagt, okay, jetzt müssen wir das Ganze in die Tonne treten und neu bauen.
Ja, da lasse ich gerade so vor meinem geistigen Auge, weil ich hier vom Fenster auch ein paar Autos sehe. Auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt drauf angelegt hat, aber ja, wahrscheinlich seit über 100 Jahren ist für uns ganz natürlich, dass man halt irgendwann sich ein neues Auto kauft, weil es in Anführungszeichen wirklich runtergefahren ist, was einem ja bei der Software in der Form ein Stück weit nicht passiert. Und dann ist natürlich eine Software, wenn wir jetzt eine betriebliche Software betrachten, ist sehr viel stärker in die Geschäftsprozesse unter Umständen des Unternehmens, wenn ich jetzt mal sowas wie eine ERP-Software nehme, ist es ja viel stärker in die Geschäftsprozesse des Unternehmens verworben. Und da kommt dann ja genau das, was du gerade erwähnt hast, dazu. Das tausche ich halt nicht mal so geschwind aus, wie ich zum Autohändler fahre und mir ein neues hole.
Ja, genau. Ja, genau. Es gibt ja auch so die Aussage, Software altert nicht, oder? Ich meine, genau das, was du sagst, oder? Ich meine, es gibt irgendwie so diese klassischen Abnutzungserscheinungen, wie man bei anderen Geräten, Maschinen hat, die gibt's tatsächlich nicht bei der Software. Aber trotzdem spricht man natürlich von Alterung, oder? Die Alterung passiert dann halt dadurch, dass man Dinge ändert, dass vielleicht auch so diese Architektur, diese grundsätzliche Konstruktion dann so ein bisschen verwässert wird, dann werden Dinge angebaut, vielleicht nicht mehr im Sinne des Erfinders ganz so, wie es gedacht war. Und dann kann man eigentlich eben auch von einer Alterung sprechen, oder? Das wird dann immer schlechter, immer schwieriger wartbar und das Umfeld verändert sich. Und das ist eine sehr, sehr eine große Herausforderung, oder? Ich meine, ich habe viele Kunden, die haben auch mal begonnen mit einer Softwareentwicklung, haben einfache Dinge gebaut. Da sind dann irgendwie so Elektronikingenieure, haben angefangen zu programmieren und dann ist das größer geworden. Die Anforderungen sind gestiegen, dann kommt die ganze Vernetzung dazu und auf einmal haben sie so eine riese Software, die kaum erwartbar und weiterentwickelbar ist. Und das sind dann eben diese Herausforderungen, die dann sehr, sehr schwierig sind.
Ja, was ich da früher eben auch wahrgenommen habe, aber das ist, wie gesagt, schon eine Ecke her, weil ich damals auch so an der Schnittstelle zwischen Hard- und Software tätig war als Systemingenieur, bei einer Hardwareentwicklung habe ich dann immer noch diesen Übergang zur Fertigung. Und da guckt dann nochmal jemand drauf. Das ist einerseits eine gewisse zusätzliche Hürde, die ich halt bei der Software nicht habe. Aber ich habe dadurch auch gewisse andere Ansprüche an das, was ich da baue, in Anführungszeichen. Was halt bei der Software uns damals, und ich, wie gesagt, da bin ich jetzt schon eine Weile weg, fehlt es heute immer noch. Oder geht man damit heute anders um? So Themen eben wie Qualitätssicherungsaspekte.
Ja, das ist genau so, wie du sagst, oder? Ich meine, so Elektronik, auch Mechanikentwicklung, oder dann braucht es dann vielleicht sogar Werkzeuge, die gebaut werden müssen, oder? Dann muss irgendwie auch die Konstruktionszeichnung dann irgendwo eingefroren werden, weil dann eben die Produktion von solchen Werkzeugen länger geht oder eben auch so Hardwareentwicklung, wo dann Prints hergestellt werden. Und das gibt's ja tatsächlich eben nicht in der Software und deshalb ist die Gefahr sehr groß, dass man da halt dann denkt, okay, man kann irgendwie kurz vor Release dann noch Änderungen machen. Und das muss dann halt einfach von den Prozessen her sichergestellt werden. Da spricht man dann von einer Stabilisierungsphase oder von so Freezing, dass man sagt, okay, jetzt ist eigentlich eingefroren, jetzt überlegt man sich tatsächlich bei jeder Änderung, sollen wir das noch tun, kann das einen Impact haben auf Dinge, die eigentlich schon mal getestet worden sind. Und das ist so ein bisschen das Umfeld, wo ich mich sehr stark bewege, oder? Und ich meine, das ist auch hier, wo ich so meinen Ingenieurs-Background immer versuche, da wieder reinzubringen, dieses systematisches Vorgehen, auch da irgendwann mal zu sagen, okay, trotz Agilität irgendwie müssen wir auch diese Phasen haben, wir müssen jetzt mit der Entwicklung fertig machen, jetzt müssen wir in die nächste Phase, in die Stabilisierungsphase. Und das sind solche Dinge, die eben so diese reinen agilen Konzepte zumindest in ihrer Grundform nicht hergeben oder nicht davon sprechen. Und das macht es dann halt schwierig, weil die Leute sich gewohnt sind, okay, ja, dann mache ich halt wieder eine Änderung. Und dann gefühlt werden dann einfach diese Softwareprodukte nie stabil, weil sie immer einer Veränderung unterworfen sind.
Ja, da möchte ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen nachbohren, weil ich glaube, das ist kein, in Anführungszeichen, Einzelfall. Und ein Stück weit vielleicht jemand, der jetzt heute aus einer Hochschule kommt und halt kein Ingenieurstudium, also so wie wir zwei, ich bezeichne uns jetzt mal als Quereinsteiger, mit diesem vielleicht eher restriktiven Denken im Sinne von, ich kann nicht alles machen. Wie soll man das ausdrücken? Wie fängst du die Menschen ein? Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber das ist jetzt gerade so das, was mir durch den Kopf schießt.
Ja, das ist, ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du andeuten möchtest. Und das ist tatsächlich so ein Thema, oder? Ich meine, wenn ich so mit Leuten spreche, ich sag mal eher vielleicht auch jüngere Leute, die eben vielleicht auch ein Softwarestudium gemacht haben, dann kennen die diese Agilität und das ist denen irgendwie im Blut drin, oder? Und ich habe das ja wirklich so, wie du sagst, so als ihr erst später irgendwie gelernt, oder? Und wir haben irgendwie damals eben auch Elektronik entwickelt und irgendwie eben so wirklich auch so eigentlich so ein bisschen Wasserfallprozesse gelebt. Und ich glaube aber, die Stärke liegt tatsächlich in der Verbindung von diesen Dingen. Und ich habe häufig dann auch Entwicklungsleiter oder Softwareleiter, die da auf mich zukommen oder die mir dann erzählen, hey, irgendwie, das ist ja alles gut und recht mit dieser Agilität, aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl, da braucht es etwas mehr Struktur, etwas mehr Systematik. Und das sind dann genau diese Punkte, oder wo dann die Leute irgendwie das Gefühl haben, hey, aber irgendwie wäre es vielleicht auch mal gut, was aufzuschreiben, mal Konzepte zu formulieren und dann vielleicht erst zu beginnen zu entwickeln, weil das ist etwas, was eben nicht mehr so eigentlich so en vogue ist heute, sondern man hat dann das Gefühl, okay, man braucht eigentlich gar nicht viel zu wissen, man macht einfach mal einen Sprint und dann setzt man mal Software um und dann versucht man mal da so iterativ und instrumentell das heranzutasten. Und das ist natürlich sehr, sehr teuer und eben auch meistens mit ein bisschen Schmerzen verbunden in den Organisationen. Und da gibt es jetzt viele, also meine Kunden gibt es viele, die da irgendwie denken, okay, das muss doch irgendwo auch noch ein bisschen anders gehen.
Also ich höre auch raus, es ist anfänglich vielleicht sogar eher ein vages Bauchgefühl. Und da kommt mir dann wieder mein, in Anführungszeichen, zweites Herz, Six Sigma, in den Sinn. Da sagt man ja auch zu Beginn und im Lean-Kontext durchaus auch mal ähnlich, eben so ein vages Bauchgefühl. Aber was das eigentliche Problem ist, ist anfänglich gar nicht klar, weil sonst müsste man über solche Dinge gar nicht reden. Da würde man es halt machen, würde man es halt lösen, wenn man wüsste, was das wirkliche Problem ist.
Ja, das ist richtig, oder? Weil es gibt ja auch viele Organisationsentwickler, die versuchen dann eben auch so ein Muster, agile Transformation da überzustülpen über Organisationen. Das kann in gewissen Fällen natürlich funktionieren. Ich bin da sehr davon abgekommen, einfach da zu sagen, okay, ihr müsst einfach agiler werden, sondern ich versuche tatsächlich eben auch wirklich mal das richtig zu analysieren, mal zu schauen, okay, wo sind denn wirklich die Reibungspunkte und ob es dann irgendwie eine agile Methode, ein agiler Prozess da notwendig ist oder ob es einfach darum geht, dass man den Leuten vielleicht sagen muss, hey, vielleicht solltet ihr vielleicht auch mal Anforderungen aufschreiben und gegenseitig reviewen, bevor ihr mit der Entwicklung beginnt. Das ist dann von Fall zu Fall natürlich sehr unterschiedlich.
Ja, und ich finde es jetzt spannend und da schließt sich für mich ein Stück weit der Kreis. Einerseits hinten raus, um es mal so auszudrücken, da fehlt mir diese, ich nenne es jetzt mal, normative Kraft einer Produktion. Und andererseits fehlt es mir, aber so habe ich es bei dir rausgehört, fehlt es mir vorne, weil ich mir vorne nicht die Gedanken machen muss, wie ich mir das vielleicht mache, wenn ich ein Auto baue. Da ist auch dieser Plattformgedanke, auch wenn wir das als Autofahrer, als Kunden gar nicht so wahrnehmen. Aber das ist dann ein ganz wichtiges Element, was die Autobauer im Grunde auch bei Toyota abgeguckt haben und die Guten schon seit vielen Jahren machen. Noch keiner wirklich so richtig gut wie Toyota. Aber ich, aus dem, was du jetzt gerade erzählt hast, höre ich das auch ganz deutlich raus, dass das halt in bestimmten Bereichen bei der Software fehlt. Weil ich halt mal schnell, ich muss kein Eisen biegen, um es mal so flapsig auszudrücken, sondern ich kodiere halt erst mal was los.
Ja, genau. Ja, genau. Und das hat natürlich zwei, ich meine, das eine, was wir jetzt ja vorhin schon besprochen haben, ist natürlich so diese Kundensicht, die dann vielleicht fehlt oder dass man dann ein Produkt entwickelt, das am Schluss dann halt so ein bisschen neben dem vorbei ist, was der Kunde wirklich braucht und gewünscht hat. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, dass das irgendwie sehr eine große Reibung in die Entwicklung reinbringt. Oder ich meine, ich habe dann Kunden auch, die haben dann begonnen, die haben auch da wirklich iterativ, inkrementell eigentlich so agil gemacht, wie man das auch, wie das eigentlich auch, also von dem her eigentlich nicht schlecht gemacht. Das Problem war einfach da dann, dass auch gewisse Dinge dann gefehlt haben, ganz klar zu sagen, wie wollen wir es dann? Und dann haben die begonnen, weil es eine große Softwareentwicklung ist, das auf breitere Füße zu stellen, auch zusätzliche Softwarepartner damit einzubringen. Und dann wird es natürlich dann immer noch schwieriger, oder? Weil dann ist einfach auch, dann fehlen einfach auch die Anforderungen, um effizient entwickeln zu können, oder? Weil dann eben nicht mehr die internen Leute, die dann schon mal irgendwie über den Tisch rufen können und fragen können, hey, wie hast du dir das vorgestellt, sondern die sind dann vielleicht sogar remote, die müssen wissen, was sie jetzt entwickeln. Und dann gibt's halt die einen, die tun dann einfach irgendwas und die anderen, die fragen dann immer nach und das, und beides nervt dann natürlich die internen Leute und dann ist dann irgendwie das Chaos perfekt, oder? Und das sind auch viele aus meiner Sicht eben diese Mängel, die dann am Anfang so ein bisschen dieses Frontloading vernachlässigt wird. Und das rächt sich dann eben auch in der Entwicklung, weil halt einfach nicht mehr effizient gearbeitet werden kann.
Ja, das ist aber, also Stichwort Frontloading, das ist ein Element, was ich jetzt in klassischem Entwicklungskontext, also wo es nicht nur um reine Software geht, nehme ich das auch sehr oft wahr, dass es auch dort viel zu kurz kommt. Und ich meine, das mag jetzt aber auch da die Rückfrage dann an dich, das mag jetzt vielleicht im Softwareentwicklungskontext, was die Produktkosten angeht, nicht ganz so kritisch sein. Aber typischerweise sagt man, dass eine Produktentwicklung jetzt bei einem physischen Produkt weit über 50% der späteren Produktkosten, also nicht die reine Entwicklungszeit, sondern den Einfluss, den eine Entwicklung ausübt, ist dann auf die schlussendlichen Produktkosten, die ein Kunde bezahlen muss, weit über 50%.
Mhm. Ja, also ist jetzt noch schwierig, wie das im Softwareumfeld aussieht, aber ich meine, die Frage ist halt einfach, okay, was würde da alles irgendwie dazugehören zum Frontloading, oder? Ich meine, dieser Begriff, der ist ja tatsächlich im Softwareumfeld, ist ja nicht geläufig, oder? Ich meine, ich kenne den auch so eher aus diesem Lean-Ansatz. Ich finde das aber eigentlich ein guter Begriff, den ich immer auch wieder mal verwende, um auch irgendwie aufzuzeigen, hey, da braucht's einfach gewisse Dinge vorab. Und für mich gehören dann da eben auch so Dinge dazu, nebst diesen Anforderungen eben auch wirklich eine gute Architektur zu bauen, selbst wenn man versucht, so ein evolutionäres Design-Architektur zu bauen, braucht es eben auch eine gute Grundlage, damit man eben auch dann wirklich inkrementell das Ganze erweitern kann. Und wenn man das dann eben auch dazu zählt, ich glaube, da kommt man dann auch schon auf eine große Prozentzahl, vielleicht nicht 50%, aber ich denke, da lohnt sich eben auch, da wirklich diese Zeit zu investieren.
Ja, damit eben irgendwo, wenn man so das Bild eines Hauses vor Augen hat, damit man halt ein gutes Fundament hat.
Genau.
Gut, was wäre jetzt aus deiner Sicht ja der Ausweg aus dem Dilemma? Ich meine, ein Stück weit haben wir es schon diskutiert. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, ich meine, du hast auch eine Sache angedeutet und da ist mir dann auch wieder eine Situation eingefallen, aus meinem früheren Leben raus, wo dann eben auch investiert wurde im Sinne von, wir renovieren jetzt unsere Plattform. Und da habe ich halt so das Gefühl, dass das vielleicht auch in dem Softwareentwicklungskontext ein bisschen zu kurz kommt, weil ich halt nicht diesen ultimativen Zwang habe.
Ja, genau. Es ist so sehr gefährlich natürlich, oder? Ich meine, man hat dann vielleicht eine Software entwickelt, die wird weiterentwickelt, die wird irgendwie ausgebaut, umgebaut. Und dann merkt man eigentlich gar nicht, wie so das Ganze immer schleppender geht. Man braucht dann auch irgendwie viele Ressourcen, um das Ganze am Leben zu halten, diese Maintenance-Phase irgendwie zu bewältigen. Und ich glaube, das ist etwas, was den vielen Leuten gar nicht so wirklich bewusst ist. Oder man hat dann auch irgendwie, ist das wie so selbstverständlich, okay, da braucht's halt jetzt einfach irgendwie die Leute. Und ich meine, solange dann halt eben vielleicht auch Mitarbeiter dabei sind, die sehr viel Erfahrung haben, die das Produkt sehr gut kennen, ist das auch meist nicht so ein Problem, oder? Aber wenn man dann sich dann überlegt, okay, wenn da jemand dann gehen würde und dann das ganze Know-how und das wenig dokumentiert, dann kann es dann irgendwie sehr, sehr schnell zu einem richtigen Problem werden, oder? Und das ist so ein bisschen das Fiese, dass es so schleichend geht, oder? Dass man das vernachlässigt und dann immer mehr Aufwand gibt. Und so mein Ansatz heutzutage ist, dass ich da versuche, auch so ein bisschen diesen Fachkräftemangel da reinzubringen, oder dass ich dann auch den Leuten irgendwie erzähle, ja, schau mal, ich meine, ihr habt so viele Arbeiten auch mit Dingen, die ihr eigentlich besser machen könntet, wo ihr effizienter werden könntet. Da braucht ihr nicht neue Leute zu suchen, sondern müsst nur schauen, dass ihr vielleicht das, was ihr zu tun habt, das etwas schneller und etwas effizienter oder eben auch weniger und dann so auch entsprechend Zeit spart und dann vielleicht auch mehr Innovation machen könnt, ohne dass ihr neue Fachkräfte braucht. Das ist so ein bisschen diese Marketing-Thematik, die ich versuche reinzubringen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil dann denkt sich dann die Leute dann schon, ah, okay, ja, das macht irgendwie Sinn, weil wir finden keine Leute und irgendwie unsere Leute, die sind irgendwie beschäftigt mit dem alten Zeugs, statt dass wir da Neues bauen können. Und das dann kommt dann so ein bisschen diese Erkenntnis und dann versucht man da halt das anzugehen. Mhm.
Ja, da, in dem Kontext kommt mir jetzt noch was in den Sinn, was man früher, also ich rede jetzt hier durchaus über 20 plus Jahre, dieser Punkt Lines of Code pro Zeiteinheit ist ja so eine naive Maßzahl, die man für eine Produktivität eines Softwareentwicklers manchmal genommen hat. Zumindest, wie gesagt, vor Jahrzehnten. Mag heute hoffentlich anders sein. Aber was mir damals schon aufgefallen ist, dass es, und im Grunde habe ich das heute nicht anders, hat sich das nicht verändert, dass damals schon die Unterschiede in der, in Anführungszeichen, Produktivität eines Softwareentwicklers fiel mir damals und heute ist immer noch so, kein anderer Berufszweig ein, wo sich so große Unterschiede ergeben zwischen einem guten Softwareentwickler und einem halt noch nicht so guten. Ist das heute, also jetzt da einfach die Frage an dich, du bist da heute näher dran, ist das immer noch so? Und was ergibt sich vielleicht sogar aus dieser Erkenntnis, wenn es noch so sein sollte?
Ja, das ist tatsächlich, das habe ich auch vor x Jahren mal gelesen, dass da irgendwie so von Faktor 10 bis 12 die Rede ist. Und das hat mich dann auch extrem gewundert. Aber ich würde heute sagen, mit meiner Erfahrung, das kann ich eigentlich unterschreiben, dass das tatsächlich so ist und das immer noch so ist. Also da gibt es tatsächlich Faktoren dazwischen. Und ich glaube, so aus meiner Sicht, ich meine, es geht ja nicht darum, dann irgendwie so diese auszusortieren und irgendwie zu versuchen, irgendwie nur die Leute zu finden, die da irgendwie sehr viel produktiver sind. Ich glaube, es hängt auch sehr stark damit zusammen, da vielleicht auch eben so ein bisschen eine Spezialisierung zu haben oder Dinge auch aufzuteilen. Gerade im Softwareumfeld gibt's vielleicht auch eben so diese konzeptionellen Dinge, Architekturen. Und ich denke, da muss man eben wirklich die guten Leute einsetzen, die das definieren, die das eben vielleicht auch dokumentieren, idealerweise da auch Vorgaben machen. Und dann kann man natürlich auch die Produktivität von, ich sag mal, nicht so Experten-Level-Programmierer, die können dann natürlich auch sehr viel effizienter arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht so die Lösung, dass man da halt versucht, so ein bisschen das Ganze aufzutrennen. Das funktioniert aber in vielen Fällen nicht so gut, weil auch sehr gute Softwareentwickler sich da so ein bisschen scheuen, da konzeptionell zu arbeiten und zu dokumentieren, weil die dann halt auch lieber in die Taste greifen und ihren Code selber schreiben. Aber meist führt einfach gar kein Weg daran vorbei. Und das sind so ein bisschen die Diskussionen, die ich dann häufig habe in diesen Software-Teams, wie man da eben da auch optimieren kann.
Ja, und ein Stück weit hört sich's für mich so an. Also da hat er durchaus wieder ähnliche Situationen wie bei physischen Produkten. Wie gäbe ich denn dieses Wissen so weiter an jemand anders? Weil ich habe so das Gefühl, und wenn ich da so vor meinem geistigen Auge den einen oder anderen Softwareentwickler vorbeiziehen lasse, die wussten im Grunde selber gar nicht, was sie jetzt, außer diesen Lines of Code pro Zeiteinheit, was sie jetzt so viel anders machen.
Ja, das ist sicher so, oder? Ich meine, im Softwarebereich ist es halt auch, oder wenn man jetzt wirklich auf diese Programmiertätigkeit schaut, ich meine, da gibt's dann eben schon Dinge, die man etwas komplizierter machen kann oder eben vielleicht auch diese Sprachfeatures etwas eleganter einsetzen kann. Ich meine, da ist natürlich ein Riesenfaktor drin, oder? Aber das ist halt einfach auch eine Thematik. Ich glaube, die lässt sich tatsächlich eben dadurch auch auflösen, dass man da auch Vorgaben macht, dass man auch irgendwie sagt, okay, wie werden Dinge gemacht, welche Sprachfeatures werden eingesetzt, auf welche Art und Weise, und dann eben vielleicht auch so ein Rahmenwerk, ein Framework gebaut, Libraries gebaut, die wiederverwendet werden können. Und wenn man das eben tut, ich meine, dann löst sich eigentlich so diese Unterschiede sehr stark auf, oder? Weil dann eben jeder Entwickler da nicht irgendwie immer irgendwie so von Grund auf eigentlich mit den kleinsten Elementen der Programmiersprache arbeiten muss, sondern irgendwann dann eben sehr, sehr mächtige, ich sage immer so kleine Lego-Steine hat, die er dann zusammenbauen kann und dadurch natürlich viel, viel effizienter das Ganze geschieht. Und das, ich glaube, das ist so der Ansatz, um das in den Griff zu kriegen.
Ja, und da schließt sich für mich dann der ganz große Kreis, der ganz große Bogen Richtung Lean rüber. Ja, der Prozess ist wichtig, aber die Menschen, die in dem Prozess arbeiten, mit der Tätigkeit, die sie tun, sind im Grunde genauso wichtig. Und ich muss mir halt überlegen, was können sie, wo haben sie vielleicht noch Defizite, wie kann ich die beheben und dann auf einer, wie soll man es ausdrücken, vielleicht auf einer Art von Meta-Ebenen-Prozess zu definieren, der jetzt mit der reinen Produktentstehung gar nichts zu tun hat, aber wie gebe ich Wissen weiter, wie gebe ich Erfahrung weiter, um das Thema, was du gesagt hast, ist ja auch ganz entscheidend. Jetzt, ich gehöre ja noch zu den Baby-Boomers, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz eingeordnet wird, aber wir werden ja irgendwann in den Ruhestand gehen und das ist ja keine zweistellige Jahreszahl mehr. Und glaube ich, da ist die Gefahr eben, du hast auch schon angedeutet, ganz groß, dass unheimlich Wissen verloren geht.
Ja, genau. Ja, und eben, ich sehe es genauso, oder? Ich meine, das eine ist so dieses Technische, die Prozesse, die Methoden, wie Dinge gemacht werden, das ist das eine. Aber es ist tatsächlich so eben diese menschliche Komponente oder eben auch das Team, die Möglichkeiten, die vielleicht auch eine Organisation hat von den Leuten, von Ausbildungsstand, vom Expertenlevel. Und da braucht es eben dann vielleicht auch Anpassungen an den Prozessen, damit das eben dann auch gut funktioniert, oder? Und das bedeutet ja eben auch, dass eben ein Prozess für Firma A eben nicht, der ja vielleicht sehr, sehr gut funktioniert, für Firma B eben nicht funktioniert, einfach weil es eine andere Konstellation ist, oder? Und eben dieses Know-how-Transfer, oder ich meine, wir sprechen ja dann im Software-Umfeld eher dann von diesem Reusing, oder das ist dann eigentlich so ein bisschen angewandtes Know-how-Transfer, würde ich mal sagen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man da eben auch versucht, das irgendwie auszureizen und zu schauen, okay, wie kann ich denn nicht nur einfach Informationen irgendwie bereitstellen im Sinn von Know-how, sondern wie kann ich eben auch immer effizienter arbeiten, Dinge wiederverwenden, so Teilkomponenten vielleicht auch bauen, die dann eingesetzt werden und das macht es dann natürlich viel, viel einfacher.
Ja, auch wenn du den Begriff nicht verwendet hast, zumindest habe ich ihn nicht so rausgehört, aber jetzt in meinem Kontext eben der Begriff der Standards ist da ganz entscheidend. Und jetzt auch wieder so ein bisschen reflektiert, was habe ich früher erlebt? Und du hast es auch so ein bisschen angedeutet noch mit dem Thema, wie kodiere ich auch manchmal irgendwas? Und manchmal rein nur dieses, wie schreibe ich es auf? Was teile ich in Zeilen auf? Was nehme ich in eine Zeile rein? Um's lesen zu können manchmal auch nur. Weil ja eben auch da wieder dieser Bogen zur Produktion rüber, weil ich nicht diesen Zwang habe, es aufschreiben zu müssen, weil irgendwo jemand damit weiterarbeitet, damit er es produzieren kann.
Ja, genau, das ist so. Das ist auch so. Ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Episode machen über Standards. Ich meine, ich habe ja auch Software entwickelt für Medizinprodukte und deshalb habe ich mich da sehr, sehr lange mit dem auseinandergesetzt. Und das ist tatsächlich etwas, das ein bisschen verpönt ist im Softwareumfeld, oder man hat das Gefühl, Standards, das beschränkt die Leute in ihrer Agilität. Ich sage dann immer, ja, Du musst ja nicht bei Standardaufgaben musst du da kreativ sein. Da definieren wir einfach, wie es sein soll. Dann sollen es alle gleich machen und dann haben wir wie so wieder freien Raum für Kreativität bei den wirklich wichtigen Dingen. Also ich sehe das genau gleich, oder? Ich glaube, viele Dinge, die kann man standardisieren. Da kann man auch wirklich diese Entscheide auch schneller machen, dass man sagt, okay, das ist einfach eine Standardaufgabe, die lösen wir genau so. Und genau so wird's gemacht. Das bringt einerseits eine Einheitlichkeit natürlich. Das bringt aber auch gerade für neue Leute macht's viel, viel einfacher, weil sie genau wissen, wie Dinge gemacht werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man extrem unterschätzt in den Umfelden, wo es eben regulatorisch nicht vorgeschrieben ist. Oder dass man da eben auch trotzdem versucht zu überlegen, wo braucht es Standards, was wollen wir tun? Und da spricht man da nicht nur von Coding-Standards, sondern eben auch vielleicht auf Design-Ebene, auf Anforderungsebene, auf Architekturebene, eigentlich auf allen Prozessstufen.
Ja, da glaube ich eben, da kann die Software, bei all dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich so das Gefühl, es hat sich seit meiner Zeit in manchen Bereichen gar nicht so viel verändert. Und das ist aber, glaube ich, eben so ein Punkt, wo die Softwareentwicklung von einer klassischen physischen Produktentwicklung noch einiges abgucken kann. Auch wenn sie, und das finde ich ja persönlich grundsätzlich sehr gut, auch wenn sie natürlich das agile Umfeld ja viel Lean drinsteckt, aber manchmal schon wieder fast schon verloren geht, wo es denn herkommt. Und so könnte ich mir vorstellen, dass dieses ja über den Tellerrand rausschauen, was machen andere, was funktioniert bei anderen gut, was kann ich dann übernehmen? Ich meine, dieses Stichwort Good Manufacturing Practice aus dem medizinischen Kontext raus, glaube ich, ist dann durchaus lohnend, sich auch im Software-Kontext anzuschauen.
Mhm. Ja, genau. Ich erinnere mich dann immer noch, als ich da meine Grundausbildung gemacht habe als Maschinenmechaniker, hatten wir so Bücher über Maschinenbauelemente. Mhm. Und da erinnere ich mich noch häufig daran und dann überlege ich mir dann jeweils, okay, jetzt im Softwareumfeld, was könnte denn das sein? Ja, wir haben irgendwie Design-Pattern, Entwurfsmuster, wir haben da so ein bisschen Lösungsschablone, aber sehr, sehr vage. Also wir haben eigentlich nicht Standardlösungen für Standardprobleme, oder? Ich meine, irgendwie, dass man sagt, okay, ja, da wissen wir, da müssen wir irgendwie zwei Bauteile miteinander verbinden und da gibt es eine Schraubverbindung oder eine Nietverbindung und so. Ich meine, auf dem Level sind wir im Softwarebereich noch lange nicht, oder? Ich meine, Ansätze gibt es in die Richtung und ich denke, das ist auch etwas, das man weiterverfolgen sollte, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich ein Riesenpotenzial, dass eben solche Dinge auch viel, viel einfacher passieren und dass man da halt auch wie so einen Katalog oder Standards eben hat, wo man so Standardaufgaben dann auch wirklich lösen kann. Aber da sind wir noch meilenweit entfernt von anderen Disziplinen. Das ist tatsächlich so.
Ja, ich kann dich insofern beruhigen. Auch im Bereich der physischen Produkte ist noch nicht alles Gold und glänzen tut es schon gar nicht. Deshalb finde ich es spannend, weil ein Stück weit, so platt auszudrücken, leben wir auch davon, dass noch nicht alles hundertprozentig funktioniert. Matthias, ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung. Speziell jetzt zum Schluss sind ein paar für mich Gedanken entstanden, die ich am Anfang auch in der Vorbereitung in unserem Vorgespräch so gar nicht vermutet hätte. Deshalb, Matthias, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Künzi zum Thema Softwareentstehungsprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 318. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.
Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.